Wie ich es schon einleitend sagte, die Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter kennen Sie bestimmt. Von Ihrer Kinderbibel, aus dem Religionsunterricht, von der Erstkommunion. Es gibt eigentlich kaum eine Geschichte, die man so gerne erzählt, um die schöne Seite des Christentums zu betonen. Was einem meistens nicht klar ist, was ist denn der Auslöser dafür? Warum erzählt Jesus etwas vom Liebesgebot und der Frage, wer der Nächste ist? Der Auslöser ist die Frage nach dem ewigen Leben. Ewiges Leben ist ja Unsinn. Also keiner von uns lebt ewig. Alle sterben wir. Als Pfarrer ist es ja das, was man am meisten zu tun hat, Leute beerdigen. Wir taufen nicht mehr, wir verheiraten nicht mehr, aber beerdigen tun wir noch in gewisser Größenordnung. Lassen Sie mich deswegen etwas weiter ausholen und statt zu fragen, was ist das ewige Leben für dich, wäre mal die Frage zu stellen, was ist überhaupt Leben für dich? Was ist Leben? Was stellen sich Menschen so drunter vor? Ganz wichtig natürlich ist am Anfang des Lebens die Frage, was für einen Beruf wähle ich? Menschen möchten zur Geltung kommen, sie möchten Karriere machen, sie möchten Geld verdienen und am Ende letztendlich Anerkennung. Jeder von uns braucht Anerkennung. Ein gutes Leben ist ein Leben, wo ich Anerkennung erfahre. Zum Leben gehört auch die materielle Seite dazu. Wenn ich es habe, kann ich locker darüber reden, dass es nicht so wichtig ist, aber letztendlich ohne Geld ist alles nichts. Vermögen ist wichtig. Gerade in Ingolstadt ist ja ein Haus, ein Grundstück fast nicht zu finanzieren. Da muss ich es erben, ich muss gut heiraten, eine gute Familie rein heiraten, dann ist schon viel gelöst. Oder eventuell auch einen Job haben, wo ich richtig viel Geld verdienen kann. Zum Beispiel in der Spielentwicklungsbranche kann man viel Geld verdienen, wenn man irgendwelche Start-ups an den Start bringt, wo Geld reinkommt. Also das vermittelt Sicherheit. Auch das gehört zu einem guten Leben dazu. Sicherheit aus entsprechendem Vermögen. Was gehört noch dazu? Die private Seite. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass die Generation Z oder die Generation Greta, wie man jetzt sagt, erstaunlich beziehungsorientiert ist. Also da ist Partnerschaft und Familie immer ganz oben in der Werteskala. Komisch, wo doch alle Leute sich trennen und scheiden lassen. Nee, für Kids ist es immer noch ganz wichtig, eine stabile Partnerschaft, eine funktionierende Familie. Das ist persönliches Glück. Leben, gutes Leben, vielleicht ewiges Leben, braucht solches Glück, würden Leute sagen. Ja, und dann kommt ja noch die Seite des Privaten dazu. Also das, was mir Spaß macht. Urlaube, Reisen, Hobbys, Aktivitäten, Unterhaltung, alles das ist auch wichtig für ein gutes Leben. Wenn ich das zusammenfasse, merken Sie, das sind alles Dinge, die sind sehr diesseitig. Es geht um jetzt und hier, dass es mir gut geht, und zwar mir gut geht im Wesentlichen. Das ist die Antwort, ob ich gutes Leben habe, und wenn ich mir die Frage gestellt bekäme, wie für mich ein ewiges Leben ausschauen würde, dann würden die meisten sagen, ja, indem das halt weitergeht, oder? Sicherheit, Anerkennung, Glück, Geborgenheit, Spaß. Ein Konzept von dem, was Leben und ewiges Leben sein könnte. Es gibt aber auch Menschen, bei denen läuft es nicht so rund. Es gibt Leute, zum Beispiel fällt mir ein Fall ein von einer Ehe, wo ein Ehepartner unter starker Multiple Sklerose leidet und die Krankheit nicht nur die Fähigkeiten motorisch einschränkt, sondern auch die Persönlichkeit verändert. Und wenn Sie dann einen Partner haben, der gar nicht mehr ist wie der, den Sie mal geheiratet haben, weil er sehr aggressiv wird, unzuverlässig, gemein und verletzend, stellt sich die Frage, will ich das fortsetzen? Und es gibt Eheleute, die sagen, ich ziehe das durch, ich habe das versprochen. Das ist zwar kein Leben, was ich da führe, aber ich werde ja eines Tages belohnt werden. Gott wird mich schon im Jenseits dann für meine eheliche Treue belohnen. Es gibt nicht wenige Menschen, die mit schweren Krankheiten konfrontiert sind und sich ja heute die Frage stellen können, will ich das aushalten oder nicht? Will ich den langsamen Verfallsprozess psychisch physisch ertragen oder hole ich mir Sterbehilfe? Das ist eigentlich kein Leben, was ich hier habe, aber vielleicht oder ganz sicher, weil ich daran glaube, wird mich Gott im Jenseits dann belohnen und dann habe ich ein anderes Leben, ein ewiges Leben, nach dem ich mich sehne. Und selbst bei so ganz kleinen Sachen wie einer verlorenen Jugendliebe finden Sie eine ähnliche Vorstellung. Wenn ein Mann, eine Frau meinen, sie haben die Liebe ihres Lebens verpasst. Es war so schön damals mit 17, wir haben uns so toll verstanden, aber dann hat sie jemand anders geheiratet, ich jemand anders geheiratet. Es liegen 30 Jahre dazwischen, zwei Ehen, viele Kinder. Kannst du nichts machen. Verpasste Chance. Hier auf dieser Welt werde ich nicht mehr glücklich, aber im Jenseits dann komme ich mit ihr wieder zusammen. Und dann können wir das fortsetzen, was mit 17 nicht funktioniert hat. Leben, ewiges Leben. Sie stellen fest, eigentlich zwei Konzepte, die gar nicht zueinander passen. Ein Jenseits- und ein Diesseits-Konzept. Was ist denn bitte jetzt richtig? Ich kann Ihnen verraten, dass Jesus sagen würde, beide Konzepte haben denselben Fehler. Sie stellen nämlich die Frage, was ist gut für mich? Für mich ist es super, wenn ich Karriere mache, wenn ich Geld verdiene, wenn meine Familie läuft und mein Privatleben. Für mich ist es super, wenn ich eine Jenseitsvorstellung habe, wo ich belohnt werde für eine Entbehrung, die ich jetzt tue, ob es eine schwere Krankheit ist, eine unerträgliche Ehe oder Dinge, mit denen ich sonst nicht klarkomme. In jedem Fall geht es um mich. Ich will was haben. Hier oder dort, es geht um meine eigenen Interessen und die möchte ich für immer haben. Die Frage des ewigen Lebens für Menschen ist, ich will was haben, was ich als gut definiere und zwar für immer. Das ist die Ausgangslage, wie wir heute denken und wie die Menschen vor 2000 Jahren auch gedacht haben. Und dann knallt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter rein. Warum? Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist ein Religionslehrer. Jesus ist ein Weisheitslehrer. Weisheitslehrer bieten Perspektivwechsel an. Und Jesus sagt in diesem schönen Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wenn es um ewiges Leben geht, lieber Freund, dann versuch diese Ich-Perspektive loszuwerden. Wenn du fragst, was ist gut für mich, was brauche ich, dann ist das bereits kein Leben mehr, geschweige denn ewiges Leben. Oder noch drastischer gesprochen, das ist schon Hölle. Wenn es nur um dich geht und dein Wohlbefinden, egal ob im Diesseits oder im Jenseits. Das hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Die Pointe vom barmherzigen Samariter liegt darin, wer hat sich als Nächster erwiesen? Wer ist gegenüber diesem überfallenen, geknechteten Opfer Nächster geworden? Nicht, was brauche ich, was ist gut für mich, sondern die Pointe ist, was braucht der andere, was ist gut für den anderen? Jesus macht die Frage, ob ein Leben Leben ist, daran fest, ob es jemand anders braucht, ob jemand anders es gut tut, nicht mir. Unsere gängigen Konzepte von Jenseits und Diesseits bauen auf der falschen Ich-Perspektive auf. Jesus sagt, das ist kein Leben. Ein Leben ist es immer erst dann, wenn ich den anderen das Du im Auge habe. Und dann wird aus der Ethik eine Religion. Denn das andere im Auge haben kann ich nicht. Deswegen gibt es in der Kirche das Sakrament der Beichte. Da kann ich jeden Tag, jede Woche, alle zwei Wochen, wie auch immer, reintragen, dass mein Denken nur um mich kreist, dass es mir gut geht. Aber den anderen habe ich nicht im Blick. Und das ist nicht Himmel, das ist Hölle, würde Jesus sagen. Und dauerhaft sowieso. Ich war heute in Bamberg beim Heinrichsfest. Wir haben ja die Woche auch am Mittwoch den heiligen Heinrich und die Kunigunde. Und der Erzbischof Schick, der ja auch der Erzbischof dieser Metropolie mit ist, kam nicht umhin, über die Kirchenaustrittszahlen zu sprechen. Ich hatte auch gleichzeitig einen Artikel vorliegen über die Kirchenaustrittsstellen, die mit Menschen Gespräche führen, die Kirche verlassen. Es ist ohnehin selten und ungewöhnlich, dass jemand das tut, weil Einerseits, die Kirche verlassen kann ich ja gar nicht. Ich bin getauft, das kann ich nie wieder rückgängig machen. Also ich bleibe ein Glied der Kirche, ob ich Kirchensteuer zahle oder nicht. Aber wenn dann diese wenigen Menschen in ein Gespräch gehen, dann beschweren sie sich im Regelfall. Über den Papst, über den Bischof, über den Pfarrer, über den Gemeindereferenten, über den Kirchenmusiker, über die Pfarrgemeinderätin, über den Willkommensdienst, über den Mesner, egal über wen. Sie beschweren sich über irgendjemanden in der Kirche. Das ist die Ich-Perspektive, von der Jesus spricht, das bringt dich nicht weiter. Es bringt dich nicht weiter zu fragen, was brauche ich? Was brauche ich für einen Pfarrer, dass ich gut unterhalten bin? Was brauche ich für einen Bischof, dass ich seiner Lehre zustimme? Was brauche ich für einen Kirchenmusiker da oben auf dem Bock, dass mir die Musik gefällt? Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sagt Jesus, das ist kein Leben, wenn du so denkst. Das ist schon Hölle, damit bist du eigentlich schon tot. Wenn du ins Leben reinkommen willst, musst du die Frage stellen, was braucht der andere? Und das wäre auch eine Frage dazu, was ich in der 2000 Jahre alten Lady katholische Kirche überhaupt will. Ich will durch die Gnade Jesu lernen, dass es nicht um mich geht. Dass es nicht um mich geht. Wir haben auch ein Wort dafür, das heißt Demut. Ein stolzer Mensch denkt nur an sich, an seine eigene Gesundheit, sein eigenes Auto, sein eigenes Haus, seine eigene Ehe, seine eigenen Kinder. Jesus lädt dich ein Leben zu haben, das du in Ewigkeit haben möchtest. Und dieses Leben in Ewigkeit heißt, dass du mit den Augen des anderen schaust und mitfühlst und mitdenkst, was der braucht. Dann beginnt das Leben. Und mit der Gnade Gottes wird daraus auch Ewiges. Amen.